Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Das ist die letzte Ausgabe im Januar 2025. Natürlich mit Christian Schmicke, dem Chefredakteur von Reise vor neun.
Und mit Audio Visions-Chefin Sabrina Gander.
Ich habe das deswegen so gesagt, weil ich finde, dass dieser Monat schon wieder total schnell vorbeigegangen ist, oder Christian?
Das stimmt, aber das Ganze hat den Vorteil, dass es jetzt so langsam wieder etwas länger hell ist.
Absolut. Und nächstes Mal, wenn wir uns hören, steht ja der Karneval der Touristik in Köln auf dem Programm. Bist du mit dabei?
Ich bin mit dabei. Du auch?
Absolut. Ich habe ja auch schon ein Kostüm, aber wie ich dich kenne, hast du noch keins, oder?
Richtig, aber das musst du doch hier nicht verraten.
Ist okay, ich gebe dir nachher noch so ein paar Tipps. Jecke, Wasser sind tief, soweit ich weiß. Aber wir lenken jetzt erstmal ab von deinem nicht vorhandenen Kostüm hin zu unserem Talk der Woche. Ein ganz sympathischer Mann aus der Branche, mit dem du da gesprochen hast, und magst uns vielleicht mal verraten, warum und über was du mit ihm geredet hast.
Dennis Ugue ist mittlerweile seit 2007, das sind jetzt schon etliche Jahre, Chef von Bentour-Reisen mit Hauptsitz in der Schweiz. Und der Veranstalter, den er betreibt, gehört ja durchaus zu den Wachstumsstarken im Markt und in der Branche. Und außerdem hat Dennis zu vielen Dingen auch so seine ganz eigenen Ansichten. Und genau darüber und über die Perspektiven für sein Unternehmen und für die Reisebranche habe ich mich mit ihm unterhalten.
Hier kommt der Talk der Woche und nächste Woche lüften wir dann das Geheimnis, was Christian Schmicke unter Wasser trägt.
Hallo Dennis, grüß dich.
Hallo Christian.
Bentour gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und der Veranstalter ist ja zunächst groß geworden eigentlich mit Türkei-Reisen und als Türkei-Spezialist auch. Das seid ihr immer noch, aber eure Zielgebietspalette hat sich ja in der Zwischenzeit deutlich erweitert. Wo siehst du denn für euer Unternehmen eigentlich die größten und stärksten Perspektiven?
Ja, interessant ist aktuell auch zu sehen, dass wir natürlich auch, was die Preisentwicklung gerade im Tourismus auch, die gerade stattfindet, dass wir da doch große Veränderungen stattfinden lassen, oder? Und deswegen sehen wir in dem Ägyptengeschäft auch eine große Perspektive. Das hat eben auch den Vorteil, dass es year-round ist, dass wir im ganzen Jahr gut anbieten können, dass es sehr viele Flugfrequenzen gibt. Und dass es einfach eine perfekte Ergänzung auch ist zu dem Türkei-Geschäft. Also ich würde sagen, Ägypten spielt in der Zukunft auch übrigens für türkische Hotelketten eine große Rolle. Das ist noch interessant, denn türkische Hotelketten wie Rixos und andere investieren mittlerweile auch in Ägypten und bauen ihre weiteren Häuser dort, um eben auch von niedrigeren Lohnkosten profitieren zu können oder anders gesagt, um ein noch sehr starkes Preis-Leistungs-Verhältnis neben dem Türkei-Produkt auch anbieten zu können.
Welche Rolle spielt Spanien bei euch? Da wurden ja zuletzt, die Fitur ist gerade letzte Woche gelaufen, Befürchtungen laut, dass möglicherweise es mit den Gästezahlen da wieder bergab gehen könnte, weil man es vielleicht mit den Preisen etwas übertreibt.
Ja, die Balearen- und Kanarenreisen sind auch bei Bentour stark im Wachstum. Und ich glaube aber allerdings, dass wir natürlich von kleineren Zahlen kommen und dass dort das Wachstum vor allem dem geschuldet ist, dass Bentour hier sehr beliebt ist und dass wir einen Teil vom Markt übernehmen. Im Allgemeinen würde ich deiner Schluss oder deiner These folgen, dass Spanien, da ist schon die Frage, ob es noch mehr Touristen geben wird oder ob man nicht konsolidiert, das heißt eben qualitativen Tourismus eher anstrebt. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich die Nachrichten lese aus Spanien heraus, dass man dort eher auf den Qualitätstourismus hinarbeitet. Insofern ist wohl beides richtig. Also für uns ist es ein Wachstumsmarkt, aber im Allgemeinen eher Stagnation beziehungsweise mehr Qualität.
Nun sind ja auch in der Türkei eurem Kernziel in den vergangenen Jahren die Preise deutlich angezogen und trotzdem hörte man immer wieder Rekordmeldungen. Wird das so anhalten?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind auch wirklich erstaunt über, ja, es ist richtig, die Preise sind gestiegen auf der einen Seite. Die Kosten sind natürlich auch enorm gestiegen. Das heißt, die Löhne in Euro umgerechnet, ich rede gar nicht von der türkischen Lira, sondern wirklich in Euro, haben sich verdreifacht in den letzten 4 Jahren. Und Dann kommt normalerweise das Ergebnis müsste sein, dass die Preise viel zu hoch sind und trotzdem haben wir eine sehr gute Nachfrage. Allerdings in der Nachfrage erkennt man doch, dass gerade die Vorsaison und die Nachsaison, das heißt die Monate April bis Juni oder September, Oktober sehr gut laufen und die klassische Hochsaison, Juli, August, sind die Monate, die durch die doch sehr hohen Preise noch schleppender laufen und die eben, da ist dann immer die Frage, kommt der Hotelier, kommt die Hotelbranche dort durch mit den hohen Preisen oder gehen sie dann später in Last Minute? Das Gleiche gilt natürlich für den Flug. Der Flug ist allerdings sehr stark vom Hotel abhängig, weil Flüge beispielsweise nach Antalya ohne Hotelaufenthalt spielt nicht wirklich eine große Rolle. Also ja. Interessante Trends, wenn man es noch einfacher dann zusammenfassen will. Die Menschen sind bereit, mehr Geld auszugeben für Reisen. Die Wertigkeit des Reisen im Allgemeinen muss gestiegen sein. Und die Verbindung zu Corona ist sicherlich, oder zur Corona-Zeit, so würde ich es vielleicht sagen, ist gegeben.
Rund um diesen Trend der Wertigkeit des Reisens wird ja in letzter Zeit auch sehr viel diskutiert. Die Tourismusbranche übt sich da eigentlich die ganze Zeit in positiven Nachrichten und Parolen, ne? Und es gibt fast keinen Tag, wo nicht irgendeine Umfrage rauskommt, der zufolge das Reisen und der Urlaub bei den Menschen eine ganz große Rolle weiterhin spielt, trotz aller wirtschaftlicher Nöte. Siehst du da möglicherweise irgendwann mal einen Kipppunkt, wo sich das ändern könnte?
Boah, das kann man nie ganz hundertprozentig voraussehen, aber tatsächlich ich glaube ich eher, dass Menschen im Allgemeinen zu mehr Mobilität streben. Das heißt, dass sie die Welt noch stärker bereisen werden als sogar in der Vergangenheit, obwohl wir im letzten Jahrhundert ja schon recht viel in der Richtung unternommen haben durch den Flugverkehr und so weiter. Ich glaube aber, dass Kulturen sich auch immer mehr vermischen, dass es immer mehr Cosmopolitan, das ist so der Typus Mensch. Vielleicht bin ich da ein Beispiel dafür, mit in Deutschland geboren, lebend in der Schweiz, Vater aus Istanbul. Also von diesem Typus wird es einfach mehr geben und da ist es ganz natürlich, dass dann die Verwandten alleine schon nicht in einem Land liegen und dass die Reisetätigkeit im Allgemeinen eben ansteigt. Und dann haben wir noch das Thema die Arbeit der Zukunft, die ja auch entscheidend ist für die Möglichkeit zum Reisen. Und da haben wir das Großthema Workation, das heißt die Möglichkeit, die Arbeit nicht nur in der Heimat ausüben zu können, sondern an jedem Ort der Erde. In den nächsten 5 Jahren erwarte ich, dass die Arbeitsverträge das schon implementieren, dass man bis zu 8 Wochen im Ausland verbringt.
Okay.
In den Jahren ab 2030 gehe ich davon aus, dass im Grunde genommen der Arbeitsort so undefiniert ist, dass man theoretisch auf den Philippinen leben kann und für, nennen wir mal eine Firma, Mercedes-Benz oder Bosch von den Philippinen aus arbeiten kann und dass dann auch die Regulations hinsichtlich Steuern und Krankenkassen und so weiter, dass das auch in die Richtung vorangetrieben ist. Also wir werden noch viel mehr reisen in der Zukunft. Und das ist für unsere Branche dann eine ganz eine tolle Aussage im Grunde genommen. Ja.
Ist denn bei euch dieses Thema Workation tatsächlich auch so ein großes?
Es ist noch nicht eins, wo man sagen kann, das hat jetzt irgendwie schon 15% der Reisen, die wir verkaufen, erreicht. Da sind wir schon noch unter 10% unterwegs. Aber es findet statt. Gerade in den Wintermonaten fliegen doch viele Menschen nach Antalya. Und ein Teil davon hat dann den Laptop dabei. Und da sind 5 Tage dann Freizeit eingeplant. Und die anderen 3 sind eigentlich schon die ersten Vacation-Tage. Und das WLAN, die Internetgeschwindigkeit im Allgemeinen ist sehr gut in vielen Hotels. Und insofern ist tatsächlich das auch schon jetzt Realität. Aber man kann es nicht so gut clustern, weil tatsächlich die Mischung auch noch dabei ist. Es sieht für uns fast aus wie eine normale Ferienreise. Aber der Laptop und die Arbeitstage werden halt eingetragen.
Aber es gibt natürlich immer noch einen erheblichen Teil der Bevölkerung, der einfach an seinem Arbeitsplatz anwesend sein muss, ne? Also an der Kasse im Supermarkt geht es leider mal nicht anders und in der Werkstatt sieht es auch nicht anders aus.
Absolut. Nee, es gibt Berufe und Dinge, auf die, was ich gerade gesagt habe, das überhaupt nicht zutreffen kann und auch in der Zukunft nicht wird. Da bin ich total bei dir. Trotzdem sind wir ja eine Dienstleistungsgesellschaft und weniger, also Industrie wird immer weniger. Das heißt schon, dass der Anteil der Jobs, die das möglich, in denen das möglich ist, glaube ich, zunimmt. So würde ich es definieren.
In der Touristik wird ja derzeit sehr, sehr stark über die Pauschalreiserichtlinie und deren Revision diskutiert. Und viele fragen sich, was es denn damit auf sich haben wird. Was glaubst du, wohin diese Revision führen wird? Und wird sich daraus eine noch stärkere Regulierung der Reisesparte ergeben?
Die Befürchtung ist, dass die Regulierung nicht nur eine Regulierung ist, sondern eine sogenannte Überregulierung. Aber ich bin ja Optimist und und ich weiß auch, dass sehr gute Branchenvertreter von uns in Brüssel aktiv sind. Und ich glaube an die Vernunft und an den gesunden Menschenverstand. Der muss siegen. Wenn der nicht siegt, dann wäre es tragisch, weil dieses Produkt, die Pauschalreise, ist nun mal auch jetzt schon im Grunde genommen das Produkt, was die Kunden wirklich in vielerlei Hinsicht absichert. Und das Problem ist einfach, eine Absicherung kostet ja auch Geld. Und wenn man die Absicherung immer weiter treibt, dann ist es ja am Ende nicht so, dass wir dadurch Schaden erleiden, sondern am Ende ist es einfach so, dass die Anbieter der Pauschalreise letztlich höhere Preise verlangen müssen, weil die Kosten dadurch steigen. Und da ist dann die weitere Frage, die sich daraus ergibt. Also wir nennen das Ganze ja, oder der Deckmantel, unter dem das Ganze ja läuft, ist ja Verbraucherschutz. Und dabei braucht uns niemand schützen vor dem Verbraucher, sondern die Fragestellung ist immer nur, wer trägt die Kosten? Und am Ende des Tages ist es der Verbraucher selbst, der die Kosten trägt. Und deswegen komme ich da auch zu einer steilen These, indem ich auch sage, wer schützt eigentlich den Verbraucher vorm Verbraucherschutz? Oder anders gesagt, wir müssen gucken, dass wir das Thema nicht übertreiben. Ich bin totaler Fan von der Pauschalreise. Ich bin sogar dafür, dass wir die modernisieren. Das heißt, dass wir die Attribute des rundum sorglos Reisen auch anders platzieren. Ich glaube, dass wir das auch anders kommunizieren müssen, auch viel breiter. Ja, und ich glaube aber auch, dass wir nicht das Thema Insolvenz oder Reisegeldabsicherung an erste Stelle rücken müssen, weil das ist nun mal der Schadensfall. Und mit dem Schadensfall in einer so positiven Branche zu werben, ist auch nicht wirklich zielführend. Ich denke, wir sollten der Pauschalreise weitere gute Attribute hinzufügen, die eben das dann auch für die junge Generation sexy macht oder halt auch wirklich zukunftsfähig. Das sind so Themen wie alles aus einer Hand, so würde ich das als Überschrift sehen. Also Convenience ist ja das Thema der Jugend. Das heißt, sie wollen, dass alles sehr einfach ist und schnell geht. Unkompliziert ist auch ein Wording, was in der Jugendsprache, glaube ich, vorkommt. Und da kann die Pauschalreise nämlich auch liefern. Nur sie muss halt auch in der Richtung mal kommuniziert werden. Und da brauchen wir Unterstützung. Und wer weiß, ob nicht der DASF, der ja auch eine andere Rolle momentan hat, nicht diese Rolle auch übernehmen könnte. Das wäre jedenfalls sehr zweckmäßig.
Sollte das Ding denn dann mittel- und langfristig noch Pauschalreise heißen oder stehst du auch auf der Seite derer, die sagen, wir brauchen da eigentlich einen anderen Begriff, das hört sich so altbacken an?
Ja, da bin ich tatsächlich auch auf der Seite derer, die sagen, Pauschalreise ist zwar der bekannteste Begriff, aber es ist nicht der beste, weil es so wenig aussagt und weil es so wenig, wie soll ich sagen, so wenig auch jugendgerecht ist oder nicht nur jugendgerecht. Also wir können definitiv darüber diskutieren, ob wir nicht einen anderen, schöneren Begriff bekommen und den aber dann auch wirklich platzieren und bekannt machen, sodass wir dieses gesamte Business Pauschalreisen auch in einem neuen Licht auftreten können.
Du hast gerade das Thema angesprochen, dass man die Verbraucher vielleicht auch vor dem Verbraucherschutz mal schützen müsste. Und das glaube ich so gemeint, dass einfach viel zu viel, ja, ich sag's mal, zwangsversichert wird. Das ist ja im Moment auch durchaus in der Diskussion, ob man nicht noch viel mehr Reiseformen in diese Pauschalreise mit reinbringt. Und wie steht's um die Absicherung von Einzelleistungen beispielsweise? Wie steht's um die Absicherung der Gelder, die an Airlines gezahlt werden und so weiter und so fort? Und nun ist meine eigene persönliche These,
immer, dass, also wenn Versicherungen für die Verbraucher im Schnitt ein gutes Geschäft wären, es sie wahrscheinlich gar nicht gäbe. Würde es nicht eigentlich reichen, wenn man nur deutlich kennzeichnet, was eigentlich bei einer Reiseform jeweils abgesichert ist?
Das ist total richtig. Genau der Begriff, den du genannt hast, den kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Es ist eine Zwangsversicherung und Zwangsversicherungen müssen nicht stattfinden. Also vor allem nicht in Lebensbereichen, die, sage ich mal, per Definition jetzt eher in dem Bereich Luxus anzusiedeln sind. Aber Luxus jetzt nicht im klassischen Sinne, aber es ist jetzt nicht eine Gesundheitsvorsorge. Da sehe ich schon die Notwendigkeit, dass der Staat sagt, wir wollen, dass jeder bei uns im Staat eine Versicherung hat. Das ist total legitim. Aber über das Thema, ob man bei einer Reise immer abgesichert sein muss, da hat noch nie jemand wirklich drüber debattiert. Und ich denke, es ist ein undemokratischer Prozess gewesen, der dazu geführt hat, dass wir jetzt da sind, wo wir momentan stehen. Und ich bin definitiv ein Freund dafür zu sagen, ja, man kann alles versichern, muss aber nicht. Und das kann dann durchaus auch für die Einzelleistung gelten. Auch die kann versichert werden, muss aber nicht. Damals, und wir wissen alle, dass im Grunde genommen in den letzten 10 Jahren ja nicht Pauschalreiseveranstalter alleine teilweise zugrunde gegangen sind, sondern es waren große Airlines, bekannte, berühmte Airlines, die sich nie versichern mussten oder wo die Versicherung noch nicht mal wirklich angeboten wurde. Da hätte es vielleicht Sinn gemacht. Und insofern, warum nimmt man nicht auch den Wunsch des Verbrauchers wahr, dass er sich versichern kann, an Stellen, wo er es vielleicht auch notwendig hält? Also in der Richtung denke ich sehr ähnlich wie du.
Im Umfeld dieser Debatte spielt ja auch der Deutsche Reisesicherungsfonds, der DRSF, eine Rolle, über den die Kundengelder bei Pauschalreisen abgesichert sind. Das ist für euch derzeit als Veranstalter eine ziemlich teure Angelegenheit, ne? Ihr müsst 5-9% absichern und auf der anderen Seite zahlt ihr immer noch jährlich 1% eures Pauschalreiseumsatzes in den Fonds ein. Und nun gibt es ja Diskussionen darum und Beiträge, die sagen, naja, eigentlich hat dieser Fonds seine Zielmarke an Volumen schon längst erreicht und wir könnten das doch mal streichen. Siehst du da Hoffnung, dass das bald mal so kommt?
An der Stelle beginne ich mit dem Ja, würde aber tatsächlich noch ein bisschen tiefer ausholen wollen. Und zwar, der DRSF war definitiv die richtige Antwort in einer Zeit, in der Thomas Cook damals nicht das Überleben geschafft hat, Corona dann kam und natürlich eine gewisse große Unsicherheit im Raum stand. Und da bin ich allen denjenigen, die den DRSF damals mitbegründet haben, die in dem DRSF arbeiten, auch sehr dankbar, weil sie haben Stabilität in unsere Branche gebracht. Und das Schöne ist, man hat jetzt auch wirklich das Ziel, meiner Meinung nach, das Ziel erreicht. Man hat so einen großen Puffer geschaffen, so einen großen Topf, dass eben auch eine Absicherung vollständig gegeben ist, jetzt schon. Die Kosten, die tragen, das hast du jetzt nochmal gesagt, die gehen über uns, über die Reiseveranstalter. Und im Grunde genommen tragen das natürlich hier wieder die Verbraucher, die gesamten Kosten. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Gesamtmarkt Pauschalreisen natürlich mit diesen Mehrkosten unterwegs ist und andere Bereiche eben nicht. Ich sag mal Anbieter aus anderen Ländern oder Einzelleistungen, die kombiniert werden in der Form, wo sie nicht als Pauschalreise anerkannt sind. Da haben wir einen Wettbewerbsnachteil als große Branche, als Pauschalreisebranche. Und das ist nicht in Ordnung, weil gerade wir am meisten dafür sorgen, dass eben eine gewisse Absicherung da ist. Und in der Richtung müssen wir eben drüber diskutieren, ob es nicht auch anders geht, ne? Ob man der DSF soll bleiben, definitiv, und er ist gestärkt. Ob es immer notwendig sein muss, jede Reise dort zu versichern oder ob es der Kunde entscheidet, das sollte einfach debattiert werden. In einer Demokratie wie in Deutschland finde ich das absolut legitim. Und da freue ich mich auch drauf. Und wenn jemand anderer Meinung ist mit guten Argumenten, dann bin ich der Erste, der sich wahrscheinlich auch wieder überzeugen lässt. Also, aber die Debatte, finde ich, hat stattzufinden, weil es ist kein für immer ins Gesetz geschriebenes Ding. Also, In der Richtung bin ich gespannt, wohin wir da diskutieren. Das zweite Thema ist der DSF. Wie gesagt, ist die Zukunft auch. Aber kann der DSF nicht auch das Thema Pauschalreise, wenn er schon auch, ich sag mal, das Thema trägt, auch in kommunikativer Hinsicht unterstützen? Also könnte es nicht auch ein Budget geben innerhalb des DSF, wo man das Thema Pauschalreise oder wie wir sie in Zukunft dann nennen werden, auch kommunikativ unterstützt, sodass wir auch wirklich einen legitimen Grund haben, auch aus diesem Grund weiter einzuzahlen. Also das wäre auch eine Fragestellung, die ich gerne in den Raum werfen würde.
Also eine zusätzliche Aufgabenstellung für diesen Fonds. Auch eine interessante Idee. Dann lass uns doch vielleicht abschließend vom großen Ganzen nochmal auf die Produktebene bei euch zurückgehen. Seit einiger Zeit gibt es Bentourreisen à la carte. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Bento-Reisen à la carte ist im Grunde genommen die neue Wegrichtung von Kundenverhalten, die wir damit abbilden wollen. Das heißt, wir sehen immer mehr Kunden, die nicht, ich sag mal, Point to Point in eine Destination reisen und wieder zurück, sondern wir sehen Kunden, ich mache es mal an einem Beispiel in der Türkei klar, dann wird es vielleicht ein bisschen genauer. Menschen, die aus Deutschland nach Istanbul fliegen, dort 2 Tage die Stadt genießen, innerhalb der Türkei weiterfliegen nach Kappadokien, dort Kappadokien erkunden, auch für 3 Tage, dann einen Mietwagen nehmen von Kappadokien, runter nach Bodrum fahren, in Bodrum ein schönes Hotel genießen, 4 Tage, dann aber Lust haben, nach Griechenland weiterzugehen und dann mit der Fähre rüber fa zu fahren, zum Beispiel auf eine der griechischen Inseln, die in der Umgebung liegen, und von der griechischen Insel wieder zurückzufliegen. Das ist quasi nicht abgebildet in unseren Paketen, die wir in den großen Systemen, sage ich mal, jede Nacht produzieren und ausliefern an die Portale. Und gerade an der Stelle haben wir hier in der Schweiz ja die Firma Nezasa, die ja schon für die Firma der Touristik zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Schauinslandreisen hat jetzt Explorer gekauft, auch dieses Produkt zur Verfügung stellt. Und da ist natürlich bei uns auch die logische Antwort, dass wir hier in dieser Klasse auch anbieten und dass wir sogar auch mitentwickeln. Das heißt, durch die Nähe zu Nezasa, die wir hier räumlich haben, sind wir da auch sehr interessiert, mit dran zu arbeiten, dass das Produkt erweitert wird in die KI-Fähigkeit. Da werde ich nächste Woche auch gemeinsam mit Nersalza werden wir darüber nicht nur sprechen, sondern werden wie einen Workshop machen, um halt auch unsere Reisen im Allgemeinen in die nächste Dimension zu bringen.
Das heißt, ihr wisst dann schon, wohin ich reisen will und wie ich reisen will, bevor ich es euch überhaupt gesagt habe? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das mit dem Wissen um die Daten, das ist ja in Deutschland noch sehr geschützt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel uns genehmigst, dass wir da dein Kundenprofil halten, dann haben wir natürlich einen entsprechenden Vorteil und könnten noch besser die perfekte Reise für dich zum Beispiel ausarbeiten.
Und wie groß wird die Bedeutung dieser Reiseform für euch als Bentour insgesamt sein oder werden?
Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 3 Jahren circa 15 bis 20% des Gesamtvolumens in individuell gestrickten Pauschalreisen sehen werden. Also das ist ungefähr die Größenordnung. Ja, das können wir jetzt momentan ganz schwer sagen, weil wir sind alle sehr stark im Wachstum in der Branche. Da ja ein großer Teilnehmer nicht mehr dabei ist, geht es allen sehr gut. Was auch dazu führt, dass übrigens die Kalkulationen jetzt sehr viel ordentlicher laufen. Und unsere Branche ist in einer sehr, sehr guten Zeit, muss ich sagen. Also aus verschiedenen Gründen. Trotzdem müssen wir uns immer weiterentwickeln, weil nur weil es heute gut läuft, heißt es ja nicht, dass es in 3 Jahren gut läuft. Und wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, ich glaube, vorgestern war es wieder DeepSeek in den Nachrichten. Es ist unglaublich, was passiert innerhalb von Kürze und auch mit welchen Kosten neue Software geschrieben wird. Also das war, glaube ich, ja das Highlight eigentlich des Tages, dass man mit 6, 7 Millionen Kosten gegen ein Milliardeninvestment plötzlich gleichziehen kann. Insofern müssen wir alle jetzt unsere Hausaufgaben machen, obwohl es uns sehr gut geht.
Na, das ist doch mal ein passendes Schlusswort. Lieber Dennis, vielen Dank für deine spannenden Ansichten und Einsichten.
Christian, vielen Dank für deine Zeit.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.